1982, Juli. Israel, Invasion nach Libanon. Was sagt die Schrift dazu? Wir hören die Aussage vor erst in Josua 13, Vers 5. Das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Zidoniern gehört, bis Afek, bis an die Grenze der Amoriter. Jetzt Vers 5. Und das Land der Gibliter und der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang, von Baal Gad am Fuße des Berges Hermon, bis man nach Hamat kommt. Alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrefot Maim, alle Zidonier und so weiter. Ich selbst werde sie vor den Kindern Israel austreiben, nur verlose es Israels als Erbteil, so wie ich dir geboten habe. So etwas lesen wir also schon bei Josua. Und nun dürfen wir uns fragen, ja, was damals bei Josua der Fall war, was hat das uns heute zu sagen? Da sagt die Weisheit Gottes durch Salomo, soweit die Bibel als Gottes Wort die Dinge, die einmal waren und geschehen sind, soweit die Bibel die Dinge festgehalten hat, gilt. Das, was war, ist das, was geschehen wird, wann? Am Ende der Tage. Und das, was geschah, ist das, was geschehen wird am Ende der Tage. Die bisherigen Dinge, die waren, das sind, es war einmal eine Stadt Babel, gegründet vom Hamiten Nimrod, Turm gebaut. Der Herr fuhr dazwischen, stellt fest, das war nur der Anfang seiner, nämlich Satans Macht über die Menschheit. Wenn das Ende seiner Macht gekommen sein wird, dann wird alles, wozu ein Mensch fähig ist, etwas zu ersinnen, werden sie auch ausführen können. Ist es heute soweit? Wird etwas überlegt, berechnet? Und was berechnet und überlegt werden kann, gilt heute, wird von den Menschen auch ausgeführt, durchgeführt werden können. Ist das eine Aussage? Die hat kein Mensch erfunden. Eine Aussage des Geistes Gottes, ganz vorne in der Bibel. Gilt wieder für das Ende der Tage, denn alles, was war, sagen wir einmal, geografisch nebeneinander liegen. Wir denken an Babel im Osten, Medien, Persien, westlicher, Griechenland noch westlicher, Rom noch westlicher, England noch westlicher und USA ganz im äußeren Westen. Alles Dinge, soweit sie waren, ja, sind Dinge, also geografisch nebeneinander vererst, die am Ende dieses Zeitalters alle gleichzeitig global und universal vorhanden sein werden, da sein werden. Und alles, was da geschah, zeitlich nacheinander, nicht geografisch nebeneinander, zeitlich nacheinander, werden jetzt alle, was geschehen ist schon einmal, gleichzeitig global und universal geschehen, durch die Barmherzigkeit Gottes, alles aber zum Glück in einer radikal abgekürzten Zeit. Sonst, wenn Gott die Zeit nicht abkürzen würde, stellt Jesus fest, dann würde kein Fleisch übrig bleiben. Und da kann Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit nicht zuhören. Er kann die vorgesehenen Gerichte nicht annullieren und sagen, der Schwamm drüber. Nein, bleibt alles, wird durchgeführt, was geschrieben steht, aber was Gott sich erlaubt hat. Gewaltige Gerichtszeiten auf ein äußerstes Minimum abzukürzen. Ich darf es gerade schnell sagen, die Tage der Rache Gottes gingen genau 2000 Jahre. Was würde da übrig bleiben, wenn alles in dem langsamen Tempo durchgeführt würde, wie es bis jetzt 6000 Jahre lang der Fall war, würde nichts mehr übrig bleiben. Gott kürzte es ab auf genau 7 Jahre. Es sind die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters, die sogenannte 70. Jahrwoche. Ist die schon abgekürzte Zeit? No. Das, was war, ist das, was sein wird. Das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Aha. Dann wissen wir ja, wimmelt es im Alten und Neuen Testament von Gerichtsvoraussagen, Prophezeiungen, die bis jetzt überhaupt noch nicht erfüllt sind, die meisten. Alle im Worte Gottes zuvor bezeugten Gerichtsdurchführungen Gottes und Prophezeiungen sind bis heute alle zusammen nicht voll erfüllt worden. Das beginnt erst heute zu laufen. Das Wort Jesu ist es, die diese Aussage nicht nur gestattet, sondern der Sprecher dazu verpflichtet ist, nämlich, da sagt er, diese Tage der Rache sind 2 Tage Gottes, wären es normal, 2000 Jahre. Diese Tage der Rache sind dazu da, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Aha. Dann ist also, solange die Tage der Rache nicht laufen, was noch nie geschehen, dass irgendeine der Verheißungen oder Voraussagen schon hinter uns lägen, als fertig voll erfüllt. Gar keine. Denn die Tage der Rache sind bis jetzt noch nicht gelaufen, die die Schrift kennt und nennt. Eine Feststellung vorerst, dass Libanon und die Städte Tyrus und Sidon Gebiete waren, auch von kananitischen Völkern bewohnt, genau wie die bekannten 7 Nationen im eigentlichen Land Kanaan. Welche, nun wie wir gehört haben, also Libanon, auch von Seite Gottes, dem Hause Israel, übergeben hat. Jetzt lesen wir weiter. Wir haben gesagt, wir orientieren uns am Worte Gottes. Dann haben wir vor uns 2 weitere Stellen und wieder eine schon im 5. Buch Mose noch. Und zwar im 1. Kapitel, Vers 7. 5. Mose 1. Wir lesen von Vers 6 oder 5 schon. Diesseits des Jordan im Lande Moab, das ist also das Ostjordanland, diesseits, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach: Jehova, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach, also Sinai: Lange genug seid ihr an diesem Berge geblieben, wendet euch und brechet auf und zieht nach dem Gebirge der Amoriter und zu allen ihren Anwohnern in der Ebene, auf dem Gebirge und in der Niederung und im Süden und am Ufer des Meeres, in das Land der Kananiter und zum Libanon. Ja, das kommt jetzt noch. Und bis zum großen Strome Euphrat. Hatte damals Gott schon über Mose, dem Josua, geboten. Das Land der 7 kananitischen Völker haben sie mit Mühe erobert, aber zum Beispiel Jerusalem, die Hauptstadt, lange Jahre nicht, erst später. Wir lesen weiter. Und zum Libanon bis zu dem großen Strome, dem Strome Euphrat. Siehe, ich habe das Land vor euch gestellt. Gehet hinein und nehmet das Land in Besitz, welches Jehova euren Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben und ihrem Samen nach ihnen. Dann lesen wir weiter. Sacharja 10, Vers 10. zweitletzter kleiner Prophet. Sacharja 10, Vers 10. Vers 9. Und dann nehmen wir vielleicht Vers 6 noch als Vororientierung in diesem 10. Kapitel Sacharja. Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef retten und werde sie wohnen lassen, denn ich habe mich ihrer erbarmt und sie, Söhne Israels, werden sein, als ob ich sie nie verstoßen hätte. Ist das eine Verheißung? Und jetzt Vers 9. Und ich will sie unter den Völkern säen, der Hinweis auf das, was hinter uns liegt. Eine andere Ausdrucksweise anstatt, ich werde sie unter die Völker zerstreuen. Nicht? Jetzt das wunderbare Wort, ich werde sie unter die Völker säen. Also wie ein Sämann das Saatgut ausstaut. Ja, die armen Körner, die der Sämann sät, die müssen ja sterben. Nicht? Die fallen in die Erde und müssen sterben. Aber ist da Hoffnung für das Saatgut, dass da sterben muss im Schoß der Erde? Ah ja, wir kennen ja das Wort Jesu. Und in den fernen Ländern werden sie meiner gedenken. Stimmt das? Synagogen. Und sie werden mit ihren Kindern leben und zurückkehren. So. Haben wir schon Anfänge von diesem Wort vor uns. Ja. Jetzt haben wir gleichzeitig die Frage beantwortet, auf welche oder welcherlei Zeit geht diese Prophezeiung, die jetzt kommt. Ja. Zu der Zeit, wo sie in das Land ihrer Väter zurückkehren. Und ich werde sie zurückführen aus dem Land der Ägypten und sammeln aus Assyrien. Hier sind Norden und Süden die Hauptorientierungen für Israel. Im Westen ist ja das Meer und im Osten die Wüste. Und sie in das Land Gilead führen. Ja, was ist das? Ja. Wenn König Hussein das liest, dann muss er erschrecken. Ist genau Jordanien, Gilead. Und auf den Libanon bringen. Wer macht das?
Gott.
Ein hochmütiger Präsident Israels. Wer macht das? Wer bringt Israel auf den Libanon? Wer ist der Ich? Bitte. Und sie auf den Libanon bringen und nicht wird Raum genug für sie gefunden werden. Oh, was hat Gott also noch im Sinn?
Die letzten Millionen noch.
Ja. Soweit die Vororientierung für uns, drei Gottesworte. Jetzt ein ganz wichtiges, entscheidendes Wort in Bezug auf die Stellung des Volkes Israel von Gott aus heute bestimmt, geordnet. Im genauen Gegensatz zu der Ordnung, die Gott uns, der Auswahl aus allen Nationen und Israel, die zum Körper oder zum Leibe des Christus gehören. Nämlich, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, klar, sondern wider Fürstentümer und Gewalten und Throne und Herrschaften, Mächte der Finsternis, Kosmokratoren, Weltbeherrscher dieser Finsternis. Unser Kampf ist gegen die Mächte, die in originalerweise als erste Ursächer verantwortlich sind für die unheimlichen Zustände auf unserer Erde. Gegen die ist unser Kampf. Also, unsere Front, die Gott uns zugeteilt hat, nimmt gerade die Aufkommen, nicht? Ja. Die wirklich schuld sind, dass es auf unserer armen Erde unter den Menschen so aussieht, wie es aussieht. Weil Gott sie nicht nur als Fürstentümer und Gewalten über die Nation auf der Erde eingesetzt hat, als Verwalter und Betreuer, und sie alle in gottwidriger Weise ihres Amtes walten, man darf es da nicht mehr eigentlich so sagen, ja. Dazu, erschreckt bitte nicht, was ich jetzt sage, lasst euch dann belehren aus der Schrift. Ich sage jetzt etwas, was jeder Christ und jeder Mohammedaner, zum Glück nicht jeder Jude, glatt ablehnt. Von Jugend auf völlig anders gelernt worden ist, jeder Christ. Wir sind gelehrt worden, es gibt keine Götter. Stimmt's? Und womit man die Mittelschüler plagt, nämlich in Bezug auf die griechischen Göttersagen und Heldengeschichten, ne, sagt man das gleichzeitig, das ist Quatsch. Ne? Und doch plagt man sie damit. Da sagt uns das Wort Gottes, bestätigt durch Jesus und Paulus im Neuen Testament, dass es allerdings solche gibt, Wesen in der unsichtbaren Welt, die Gott Götter genannt hat, Mehrzahl von Gott, Götter genannt hat. Und zwar Hoheiten, die Gott über die 70 Nationen auf der Erde gestellt hat, als verantwortliche Chefs. Und jeder dieser Thronschaft oder dieses Fürstentums über die Nationen verfügt über Riesenheere von militärisch formierten Engelheeren. Das Katastrophale an der Sache ist das, ich darf nur noch einige Worte dazu sagen, dass jeder dieser Engelfürsten von Gott zu Gott erhoben über das betreffende Volk, dass ihm unterstellte irdische Volk machtmäßig an erste Stelle auf der Erde bringen will. Gibt es Kämpfe unter diesen Engeln? Gibt es jetzt dann einen Engkampf zwischen Michael einerseits und seinen Engeln zugunsten von den Interessen Gottes auf Israel bezogen? Ne? Und Satan und seinen Engeln? Gibt es so etwas? Und dann fällt da oben im Unsichtbaren die Entscheidung, und wenn die Entscheidung im Unsichtbaren gefallen ist, zeigt sich auf unserer Erde, ja, der armen Erde, das Resultat. Wird Satan mit seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann heißt wehe der Erde und ihren Bewohnern. Glückselig ihr Himmel, denn ihr seid gereinigt jetzt. Wenn Michael, der von Gott bestimmte verantwortliche Chef aus der unsichtbaren Welt zugunsten Israels eingesetzt ist von Gott, ja, den Gott und Fürsten dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, wer ist das? Satan, bitte, jetzt pass mal auf. Wenn Gott ausgerechnet den gewaltigsten Feind Gottes bis heute noch ehrt mit seinem eigenen Gottesnamen Gott. Unser Gott gibt diesem, seinem Urwidersacher, die Ehre, ihn vor aller Welt als Gott aller Welt vorzustellen. Und Fürst. Und der griechische Begriff Fürst, Achon, ist der zweitoberste Ehrentitel im ganzen Weltall. Das heißt ein Anfangsgeschöpf. Achä heißt Anfang, Achon, Anfangs, erstes Geschöpf Gottes. Das nur als Beispiel, ja. Wie viel mehr dürfen wir jetzt beginnen anzunehmen oder den Glauben zu fassen, dass eines Tages Gott solche Hoheiten wieder vor seinem Thron versammelt und erklärt: Ich erkläre euch alle als Götter und Söhne des Höchsten. Und da sagt Jesus, führt dieses Wort an und sagt: Und die Schrift kann nicht gebrochen werden, dass der einzig wahrhaftige Gott eines Tages himmlische Majestäten über die Erde von Gott als verantwortlicher Chef, Michael ist der Engelfürst zugunsten Israels, der die Interessen Israels zu vertreten hat. Gab es einen Engelfürst über das medisch-persische Weltreich? Einen Engelfürsten über das neu aufkommende griechische Weltreich, bitte. Haben die Kämpfe ausgeführt da oben? Was Alexander der Große, nicht, als erster König in Griechenland, wie wir da lesen, in wenigen Jahren militärisch vollziehen konnte, war rein menschlich gesehen unmöglich mit den damaligen Mitteln. Aber warum konnte er aufbrechen? In einer ersten Runde überrannte er ganz Kleinasien und zerstörte die ganze persische Mittelmeerflotte, macht schnell Halt nördlich von Israel, zieht an Israel am Ufer des Mittelmeers nach Süden, nach Ägypten und unterwirft Ägypten. In Ägypten kommen Abgesandte vom damaligen Britannien und unterwerfen sich ihm freiwillig. Die haben gedacht, er soll nur nach Osten ziehen und uns in Ruhe lassen. Gut, oder wie wir wollen. Warum war das möglich? Alexander der Große stirbt, nachdem er die ganze damalige Welt unter seine Kontrolle gebracht hat, unter seine Füße gelegt hat, mit 33 Jahren in Babel. Versteht ihr mich, wenn ich sage, menschlich gesehen etwas Unmögliches. Aber warum war das menschlich möglich? Weil der Engelfürst von Griechenland, der wusste, die Uhr meines Widersachers, Engelfürst von Medien Persien, ist abgelaufen. Jetzt komme ich dann dran. Da hat der Engelfürst mit seinen Heeren den Engelfürsten von Medien und Persien da oben schon überrannt und vollständig besiegt. Und was war im Vergleich mit dem, was im unsichtbaren Wesenhaft vor sich ging, die Sache mit Alexander dem Großen? Alexander der Große war nur der Schatten, der über die Erde huschen konnte. Wie wenn da oben ein Flugzeug rüberfliegt, husch da unten auf der Erde ein Schatten des Flugzeuges. Der Schatten kann nicht dafür, dass er so rasch da über die Erde fliegen kann. Das ist das Flugzeug da oben, die Ursache. Verstehen wir? Aha. Aber bitte, liebe Geschwister, solche Einblicke und Kenntnisse und Erkenntnisse kann uns nur wer vermitteln? Kein Engel und kein Mensch, nur Gottes Wort. Haben wir dann vielleicht, wenn wir diese gewaltigen, unsichtbaren Dinge und Vorgänge sehen und verstehen lernen können, haben wir dann vielleicht, anstatt keine Antwort auf brennende Fragen von heute, haben wir dann vielleicht anstatt keine Antwort, 10 Antworten auf eine brennende Frage? Jawohl. Und zwar göttlicherweise getröstet und orientiert. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, das haben wir gesehen. Ja. Also, Gott setzt uns dort ein, wo die letzten Ursachen der Geschehnisse im Sichtbaren auf der Erde liegen. Wir könnten doch auf dem ganzen Erdenrund von Haustür zu Haustür gehen und fragen: Bist du für Krieg oder bist du für Frieden? Du bist ja blöd, ne? Wer die Antworten? Hat Jesus einmal gesagt, es müssen allerdings Kriege sein? Hat er jemals so etwas gesagt? Er als der Friedefürst Gottes. Ja. Warum? Wie es war in den Tagen Noahs, also jetzt. Wie es war in den Tagen Lots, also jetzt, wenn er wiederkommen wird. In den Tagen des Menschensohns. Stimmt es, was Salomo gesagt hat? Das, was war, Lot, also wird es sein. Stimmt das? Wie es war noch früher, 1000 Jahre früher, in den Tagen Noahs, also wird es wieder sein. Stimmt's? Hat Salomo richtig gesehen? Das, was war, ist das, was kommen wird. Und das, was geschehen ist, das, was geschehen wird. Und zwar alles, was geschrieben steht. Dann haben wir Antworten auf alle Fragen, was jetzt dann noch kommen wird. Der Kampf Israels als Nation auf der Erde aber ist von Gott verordnet wider Fleisch und Blut. So. Ist es Kampf, den Gott für den gegenwärtigen Staat Israel verordnet hat, ist vorläufig im Gegensatz zu unserer Stellung und Ordnung wider Fleisch und Blut. Ist das wichtig, das zu sehen? Sehr wichtig. Meistens wird im Blick auf die Zustände, Gegebenheiten und das Geschehen in Israel von den meisten Gläubigen der Maßstab zur Beurteilung angewandt, der nur für uns gilt. Unser Maßstab der Begnadigung ohne Werke und ohne Gesetz. Mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, nicht mehr da. Das sind wir. Gott in seiner Treue zu Israel kehrt zu Israel zurück, sich von der Höhe der Herrlichkeit der Gemeinde des Leibes des Christus, wenn die vollendet ist nach der Entrückung, und jetzt schon herablassend zu seinem irdischen Volk Israel, kehrt genau an dem Punkt und auf die Art und Weise in seiner Treue zum Volk Israel zurück. Genau dorthin kehrt er zurück, wo er sie verlassen hat. Und genauso handelt er an ihnen, wie er sie damals verlassen hat. Hat Gott damals die Juden verlassen, indem er Jerusalem und den Tempel in Jerusalem militärisch durch die Römer, Kampf der Römer wider Fleisch und Blut Israels, zerstören ließ? Ja. So hat Gott sie verlassen damals. Und sie sofort anschließend gesät unter alle Nationen zerstreut. Ja. Was macht Gott heute? Zuerst sammelt er sie wieder und gibt ihnen militärisch nach Fleisch und Blut das Land und Jerusalem und jetzt dann noch den Tempel zurück. Hat jemand jetzt da etwas dagegen? Ich empfehle das nicht. Wir schlagen auf Jesaja 41. Jesaja 41. Fragen zuerst wieder, für welche oder welcherlei Zeit gilt das, was wir jetzt lesen? Und lesen von Vers 8 an, Jesaja 41. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe. Wann ist das geschehen in den vergangenen Jahrtausenden? Dass Gott Söhne Israels von den fernsten Gegenden der Erde zurückgerufen hat, aus allen Nationen zurücksammelt. Ist das vor 1000 Jahren geschehen? Vor 2000? Genau das Gegenteil vor 2000. Und vorher sowieso nie. Ne? Da waren sie ja nicht da. Aber hat Gott mit den Söhnen Israels heute so etwas angefangen? Also lesen wir aufmerksam weiter. Und zu welchem ich sprach: Du bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Hätte Gott Grund genug gehabt, dieses halsstarrige Volk zu verschmähen? Endgültig zu verschmähen. Jawohl. Und nicht verschmäht. Was haben wir vorhin gelesen? Mich euch so zu euch neigen, als ob ich euch nie verstoßen hatte. Wir lesen weiter. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hätte Israel Grund, sich zu fürchten? Jetzt. Ja. Schaue nicht ängstlich umher. Hätten sie auch Grund dazu. Ein feines Wort, auch für uns persönlich nicht. Schaue nicht ängstlich umher. Nehmen wir das gleich mit, jeder Einzelne. Ne? Bei jeder Gelegenheit, wo wir... Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe. Oh, jetzt. Es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wieder dich entbrannt sind. Gibt es heute solche, die wieder Israel entbrannt sind? Wie wenige sind es?
Fast alle.
Ne? Die ganze UNO. Ne? Kleine, gewaltige Reserve USA. Ne? Um es gerade zu sagen, 3 UNO-Beschlüsse und kürzlich der 4. hat Präsident Reagan mit seinem Veto zunichte gemacht. Da hat Gott für USA gesorgt, um Israels Willen. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Ja, liebe Geschwister, kann es uns jetzt vielleicht zugehen wie dem Propheten Habakuk? Ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Was das für praktische, unheimliche Konsequenzen auf unserem Erdenrund auslösen wird. So kommt es jetzt. Nichts zu machen. Du wirst sie suchen und nicht finden. Unheimlich. Die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Denn ich, Jahwe, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht. Und jetzt, wunderbar, in einer Kürze die Situation heute treffend zeichnend. Fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob. Mit Wurm mach ich schnell. So, der Fall ist erledigt. Stimmt's? Und so meinen die Gegner Israels, mit diesem Wurm Jakob verfahren zu können. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ist die Bezeichnung auch treffend gewählt in Bezug auf die riesige Übermacht, die gegen sie antritt. Es gab ab und zu in den Kriegen einen sogenannten verlorenen Haufen. Hier ist nicht nur ein verlorener Haufe vor uns, sondern ein verlorenes Häuflein. Wie geht's weiter? Noch einmal, ich helfe dir, der heilige Jehova spricht. Dein Erlöser ist der heilige Israel. Und jetzt, Achtung. Ich habe dich, Wurm, Häuflein, zu einem scharfen, neuen, übersetzen wir modern, zu einem scharfen, modernen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie woffeln, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst in Jehova frohlocken und in den Heiligen Israels dich rühmen. Hat jemand etwas dagegen? Ja, die meisten Bewohner der Erde haben nicht nur etwas dagegen, sondern gehören zu denen, die eines Tages gesucht werden und nicht mehr gefunden werden können. Ist der Kerl da vorn frech? Ja, doch. Bitte. Ich stehe jetzt an der Front, wem gegenüber? Nicht der Araber und irgendeines Menschenkindes in Fleisch und Blut, sondern all diesen Mächten in der unsichtbaren Welt stehe ich jetzt und wir alle an der Front. Bitte. Ist das etwas? Bin ich dann frech? Warum? Es ist uns eine ganze Waffenrüstung Gottes gegeben. Wer kann dagegen antreten? Kommen auch alle um, die dagegen antreten. So.
Ich habe vorgelesen am Abend, am Begrüßungsabend, dass diejenigen, die forschen in den Schriften, nach der alten, als Prophetenschriften, auch den Fürsten oder Königen etwas zu sagen haben. Und du hast was zu sagen.
Danke. Das ist ein Auszug aus Jesaja 41. Wann gilt das? Wenn Gott Israel, die Söhne Israels, aus aller Welt zurückruft in das Land der Verheißung, dann gilt das. Wurm Jakob, Häuflein Israel. So. Praktische Frage und Antwort. Ja, war das nicht von Präsident Begin, also von den Führern Israels, eine menschlich verwegene Sache, überhaupt da militärisch gegen den Libanon anzutreten? Berechtigte Frage. Wie beantwortet die Schrift diese Frage? Was haben wir gelesen? Ich habe dich erstens zu diesem modernen Dreschflitten gemacht, sodass Präsident Reagan in einem Vortrag Thema des Vortrages war, warum wir USA ein Interesse haben an einem starken Israel. Er gibt Antworten, ich habe den Vortrag auszugsweise schriftlich. Er gibt Antworten, dass ich mich fragen muss, ja, woher weiß der alle diese biblischen Wahrheiten? Wahrscheinlich hat er gläubige Eltern gehabt, nicht? Ist auch erzogen worden, da Methodistenkirche, Baptistenkirche in den USA, alles Freikirche, irgendwie. Kommt dann ganz praktisch in die Situation der Gegenwart, indem er sagt, auf unsere Verbündeten, gemeint ist die NATO, können wir uns nicht verlassen. Im Ernstfall. Es gibt nur ein Volk, auf das wir uns verlassen können, das ist Israel. Zudem besitzt Israel geografisch die zentrale, politisch wichtigste geografische Lage auf dem ganzen Erdenrund und fährt weiter. Und Israel allein ist genauso modern militärisch ausgerüstet wie wir. Ich habe dich zu einem scharfen, doppelschneidigen, neuen, modernen Dreschflitten gemacht. So, wer? Nicht ich. Ne? Ist unsere alte Bibel hochmodern geworden? Hochaktuell geworden? Wir blicken hinein nach Sacharja 12 und ich auf die Uhr.
Ja. Bitte Kassette wenden.
Erste Frage wieder, auf welche oder welcherlei Zeit geht diese Aussage im zweitletzten kleinen Propheten? Sacharja, Kapitel 12. Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Aha. Also wir sind am rechten Ort. Es spricht der Herr, der die Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Stellt sich vor. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale, zuerst für alle Völker ringsum. Die heißen die Völker ringsum Jerusalem. Dem Blut nach Söhne Ismaels, heute biblisch ganz klar die Araber. Die Araber sind Söhne Abrahams über Ismael und die ägyptische Magd Hagar. Eigenartige Situation. Ich darf schnell erinnert werden, darauf hinweisen, dass Präsident Carter es verstand, auf diese Tatsache hinzuweisen, in einem persönlichen Brief damals an Präsident Sadat in Ägypten: Ihr seid ja Halbbrüder. Und dann noch Abraham. Hat Abraham zum Vater, ihr Juden und ihr Araber. Nicht? Warum könnt ihr nicht vernünftig miteinander zueinander stehen, Frieden machen? Nur zur Taumelschale macht Gott Jerusalem. Für alle Völker, nicht Nationen, Völker ringsum. Was ist eine Taumelschale? Im Herbst, wenn die Wespen uns plagen, machen wir so eine Taumelschale oder ein paar. Ne? Rechts einen süßen Saft und dann vielleicht noch ein bisschen Alkohol dazu. Und dann lassen sie uns weitgehend in Ruhe und schwirren da herum und können es einfach nicht lassen, nicht immer wieder zu kommen, bis sie selber umgekommen sind. Taumelschale. Sieht es ähnlich heute so aus in Bezug auf Jerusalem? Könnte es treffender bezeichnet werden? Kaum. Und auch über Juda wird es kommen, und zwar bei der Belagerung von Jerusalem. Aha. In ihrer Bedrängnis werden sie, Israel, Juda, mein Angesicht eifrig suchen. Nur in ihrer Bedrängnis. Im Alten Testament schon immer so gewesen. Gott schickt noch schwerste Bedrängnisse über sein Volk, Juda, Israel jetzt. Verzweifelte Situation wie die hier. Jetzt belagern die Söhne Israels Beirut. Könnten wir uns denken, dass zum Beispiel in Moskau ein Gegenschlag ersonnen werden könnte, Jerusalem zu belagern mit einem Teil ihrer Fallschirmtruppen? Durchaus denkbar. Mit einem Ultimatum und dann noch im Namen der UNO-Beschlüsse. So. Ultimatum, entweder so oder so. Aber bitte, wenn es so weit wäre, dann wissen wir aus dem nächsten Text, dann erleben die Belagerer von Jerusalem, dass es nicht nur irgendeinen Gott gibt, sondern sogar einen Gott Israel. Und erleben vom Himmel her, von Michael und seinen Engeln her. Ja, weiterlesen. Aber auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem, und jetzt kommt, zum Lastsein machen für alle Völker. Ist heute so. Der Lastsein der ganzen UNO ist Jerusalem. Aber alle, die ihn aufheben wollen, beseitigen wollen, werden sich daran verwunden. Das ist noch ganz barmherzig. Und ich füge hinzu, und dann noch verwundern. Noch verwundern. Ja, und wenn das passiert, angenommen, nicht? So. Kenne so weit. Dann weiß ich, für mich überzeugt, dass die USA nicht mehr Gewehr bei Fuß zuschauen würde. Was hätten wir dann? Was alle Welt befürchtet. Was alle Welt befürchtet. Und wenn es so weit käme, Ich nenne das Befürchtete zu einem dritten Weltkrieg. Dann wissen wir, dann geht der erste sehr rasch. Und durch diesen dritten Weltkrieg kommt das den Feinden Israels angedrohte, was wir eben gelesen haben, zustande. Werden alle Feindkräfte Israels durch USA-Kräfte und israelische Kräfte ausgeschaltet. Und dann kommt ein Weltfriedensreich, wie die Welt noch nie gesehen hat, unter amerikanischer Weltherrschaft. Zustände, die zum Verwechseln sein werden mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Dass Propheten aufstehen werden und sagen, das Reich Gottes hat bereits begonnen und der Christus ist auch da. Merken wir etwas? Aha. Und in diesen, ich nenne sie jetzt sieben fetten Jahre nach einem dritten Weltkrieg, kommen die sieben mageren Jahre, gab es das früher auch schon einmal. Warum hat Gott damals in den Tagen Josefs sieben fette Jahre denen mageren vorausgehen lassen? Ja, damit die mageren überhaupt überstanden werden konnten. Was geschah dort im zweiten Jahr der mageren Jahre? Da erschienen 10 Kleinviehhirten vor dem hohen Herrn in Ägypten. Für wen ist Josef ein wunderbares Modell? Für Jesus Christus, und zwar in welcher Hinsicht? Er, Josef, hat die Erstgeburt leben lassen, dem Fleische nach der Ruhm. Aber dem göttlichen Gesetz nach hat Josef die Erstgeburt, denn Josef ist der Erstgeborene aus dem Mutterschoß der Frau, die er in Liebe auserwählt hat. Rachel. Und der einzige nachfolgende Bruder heißt Benjamin. So ist Josef ein Bild auf Christus als der Erstgeborene und Benjamin ist ein Vorbild auf Christus für den Jüngsten. Wer ist denn der letzte der Apostel der Zeit nach, also der jüngste Bruder Jesu Christi? Saul von Tarsus ist der aus dem Stamme Benjamin. Merken wir, dass Jesus als Mensch und der Saul von Tarsus als Mensch vorerst, dass die von Gott in einer Weise zusammengefügt sind, in einer göttlich-geistlichen Weise, entschuldigt, wie die anderen Brüder des Josef eben nicht sein konnten, in Bezug auf die Herkunft nach dem Mutterschoß ihrer Geburt. Was klingt jetzt an, liebe Geschwister? Wieder Dinge, gewaltige, wunderbare Gottesordnungen, die wir nirgendwo finden können, als nur wieder in der verachteten alten Bibel. Ja. Als Wort Gottes. So. Und zum Lastsein machen für alle Völker, und jetzt alle, die ihn aufladen wollen oder aufladen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe, wieder Jerusalem versammeln. Bitte, nehmen Sie aber genau, nicht zum Krieg hier. Nicht zum Krieg, einfach wieder sie versammeln. Macht das die UNO. Hat die Bibel klar gesehen vor Jahrtausenden. Das war ja unmöglich noch vor 100 Jahren, dass alle Nationen sich gegen eine Stadt auf der Erde versammeln. Das ist erst in unserem 20. Jahrhundert möglich geworden, wo Gott alle diese wunderbaren Gottesgesetze, Naturgesetze, an und für sich wunderbar, in die Hände einer gottlosen Menschheit hat übergeben lassen. Was? Atom? Biologie? Elektronik und Computer. Erst in diesen unseren Jahrzehnten hat Gott diese Dinge der Menschheit übergeben lassen. Warum? Damit sein Wort erfüllt werden kann, dass alles, was geschrieben steht und geschehen muss, in kürzester Zeit geschehen kann überhaupt. Bitte. Das ist so gesehen wieder ein wunderbarer Erweis der Barmherzigkeit Gottes, der alles überwaltet. Und das, was in unseren Augen jetzt vor aller Augen Weltaugen schrecklich ist und die furchtbarsten Dinge auslösen könnte, hat unser Gott und wunderbarer. Hätte beinahe gesagt, nein, ich sage es jetzt nicht. Ja. Da kommen wir später daran. Ja. Eben nur so, nach seinem Herzen. Bitte, alle diese schrecklichen, unbarmherzigen Gerichte sind nur Genehmigungen von Seiten unseres Gottes, alles ist nicht nach seinem Herzen. Alles Anträge heiliger Engel von diesen Göttern und Majestäten, die er zu solchen gemacht hat. Nur Genehmigungen. Gott hat nur für gut gefunden, dass diese Anträge von Geschöpfen für kurze Zeit zur Durchführung kommen. Hat er Wohlgefallen daran? Nein. Findet er das seine vollkommene Dinge? Schon gar nicht. Wir überlesen noch ganz kurz das Folgende. An jenem Tage werde ich die Rosse, PS, mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Ja? Bitte, merken wir uns, es kann in Bezug auf das Schicksal Israels so hoffnungslos, so verzweifelt aussehen, wie es nur möglich ist. Ne? Was wissen wir? Hält der Herr seine Augen offen? Was heißt das? Ja. Dass genau die Dinge so kommen, wie wir eben gehört und gelesen und gehört haben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Rechts heißt in der Schrift Süden und links Norden. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen in Jerusalem. Und Jehova wird die Zelte Judas und so weiter. Vers 8, an jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas vor ihnen her. Aha. Aha. Jetzt haben wir es. Wie der Engel Jehovas vor ihnen her. Das ist Michael. Wenn Michael den Gott und Fürsten dieses Zeitalters, Satan mit seinen Engeln besiegen kann, bitte. Welcher andere Fürst und Satan noch untergeordnet kann dann Michael besiegen? Kein einziger. Kein einziger. Das Wunderbare. Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und über ihn weinen, wie man weint um den Erstgeborenen. Wissen wir jetzt ein wenig, was kommen wird? Ein wenig, ja. Auch für uns werden Dinge geschehen, von denen wir keine Ahnung haben. Einzelheiten. Niemand hätte jetzt gedacht, dass Israel Libanon angreift. Es wird dann nächsten Israel angegriffen, nicht? Aber das ist umgekehrt geht zum Beispiel. So. Ich schließe jetzt. Darf ich?
Schließen darfst du mal, ja. Schließen darfst du mal. Aber weil ich eine Frage.
Ich habe ja gesagt, ich schließe jetzt. Und die Frage ist ja, darf ich? Ja? Indem wir das Buch Hiob aufschlagen. Kapitel 29. In diesem 29. Kapitel im Buch Hiob stellt Gott den Menschen Hiob als einzigartiges Modell vor unsere Augen für Jesus Christus als den Leidensknecht Gottes. Dem gegenüber sich sogar alle seine Freunde geärgert haben. Haben sich alle Jünger Jesu eines Tages an ihn geärgert? Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Haben die Freunde Hiobs sich an ihm geärgert? Ja. Wen hat Gott zuletzt gerechtfertigt, die Freunde oder den Hiob? Aha. ergreifende Modellvorführung in Hiob 29. Ich greife jetzt nur eines heraus. Vers 13. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Und dann noch unter das Herz der Witwe machte ich jubeln. Wenn ich die Frage stellen darf, ist es ein leichtes oder eine sehr heikle Angelegenheit, das Herz einer Witwe zum Jubeln zu bringen? Das ist eine schwere Sache, heikle Sache. Was hat Hiob fertig gebracht? Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Und jetzt aber das Erste. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Wir bleiben bei Hiob stehen, als Mensch. Er kommt gerade dazu. Verkehrsunfall nach damaliger Möglichkeit. Pferde durchgebrannt. Einer liegt im Sterben da. Hiob neigt sich zu ihm. Spricht ihm Trostworte zu, lindert seine Wunden auf eine Art und Weise, dass der Umkommende nur noch eines will und kann, seinen Helfer noch segnen. Das ist wunderbar. Einmalig. Ja. Und da ist hier nur ein Modell für wen? Für den wirklichen Leidensknecht. Wie heißt er? Jesus Christus. Das heißt für mich und schon für viele Geschwister, denen ich das auch schon sagen durfte, heißt das für mich, es kommt kein Mensch um, sei es im Schützengraben oder bei einem Verkehrsunfall heute oder bei einer Naturkatastrophe, bei welchem der große Hiob, Jesus Christus, nicht ganz im Verborgenen, vor Menschen und Engeln völlig verborgen, den Betroffenen in seinem Herzen so tröstet, dass er den Tröstenden nur noch segnen kann. Ist das ein Trost für uns? Ja, gell? Unser Gott ist noch ein bisschen frömmer als wir. Denn er sagt, eure frommen Gedanken sind nicht meine Gedanken. Da spricht er ja zum Volk Gottes, nicht? Und meine Wege sind nicht eure Wege, nicht? Denn so viel die Himmel höher sind als die Erde, so viel sind meine Gedanken und meine Wege höher als eure Gedanken und Wege. In welcher Richtung? Genau in der Richtung. Dass dort, wo ihr nur noch verurteilen könnt, ich Barmherzigkeit pflege. Ganz selbstverständlich. Ja, es kommt der Tag der Rache, da gibt es keine Barmherzigkeit mehr. Und dann ist man ewig verdammt und aus.
Parallelstelle, Psalm 66. Du hast Menschen lassen über unser Haupt fahren. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Ja. Aber du hast uns ausgeführt und erquickt.
Ah, wunderbar. Habt ihr gehört? Wir sind durch Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns erquickt. Wann? Im Wasser und im Feuer. Wunderbar. Das ist unser Gott. Schlusswort. Ja. Letzter Vers in diesem Kapitel. Ja. Oh nein, nein, kann nicht. Ja. So, ich habe gesagt, ich höre jetzt auf. Ich sage es noch einmal, ich höre jetzt auf.
Ach so, wenn jetzt das gut ist.
Nein, ich hoffe, das fällt. Ist du, Achtung. Jetzt, nachdem da alles geschrieben steht, wem gegenüber hier Barmherzigkeit erwiesen hat, allen gegenüber, der Witwe, den Weisen, dem Umkommenden, den Verlorenen und, den Hohen und den Fürsten und den Edlen und den Niedrigen, so, heißt es zusammenfassend von Vers 21 an, sie alle hörten mir zu und harrten und horchten schweigend auf meinen Rat. Hatte Hiob eine Vollmacht in seinem Land. Das heißt, jetzt ist vor Gott so weit, dass jeder Mund verstopft ist, nicht? Und hören schweigend auf meinen Rat. Das kommt bei Christus auch eines Tages. Weiter. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder. Da gibt es keinen Widerspruch mehr. Schon bei Hiob war das der Fall. So hatte er Vollmacht. Und auf sie träufelte meine Rede. Wunderbar. Das heißt, eine Art der Verkündigung der Gnade Gottes, so wie der Tau vom Himmel auf die Fluren fällt. Auf sie träufelte meine Rede. Sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Also die zuletzt drankommen und machen den Mund noch weiter auf als wir heute. Sehr schön. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Haben wir das auch schon erlebt? Dass wir mutlos, niedergeschlagen, missmutig, wie wir gehört haben vom DAX, zum Herrn kamen und er uns dann durch ein freundliches, liebes Erlebnis beschämt hat, zugelächelt hat. Warum so kleingläubig? Warum so furchtsam? So. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Gott sei Dank. Wunderbar. Und jetzt. Ich wählte für sie den Weg aus. Oh, dieser Hiob, war das einer? Was? Ich wählte für sie alle den Weg aus. Aber stimmt das hundertprozentig jetzt auf Christus? Dürfen wir zur Kenntnis nehmen. Der Weg jedes Arabers, jedes Israeliten, der jetzt umkommt, und alles, was geschieht auf der ganzen Erde. Wer hat den Weg für jeden Einzelnen ausgewählt? Wer? Hiob damals im Vorbild, Jesus Christus. Dürfen wir dann getrost sein? Weil wir das Herz dessen kennen dürfen, der den Weg für jeden einzelnen Menschen ausgewählt hat. Dann kann es nach außen so schrecklich sein, wie es will, nach innen ist genau umgekehrt, was der Herr dann wirkt.
Halleluja, Halleluja.
Das zündet nicht? Ich wählte für sie den Weg aus. Achtung, wir sind aber noch nicht am Ende mit diesem einen Satz. Was sagt Jesus? Ich tue nur das, was ich zuvor dem Vater habe tun sehen. Ich rede nur das, was ich vor dem Vater habe reden hören. Ich wählte für sie den Weg aus. Dann hat der Sohn wen vorher den Weg für alle Geschöpfe auswählen sehen? Den Vater. Und was für einen Weg hat denn der Vater für alle gewählt? Wie heißt der Weg? Der heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg. Wunderbar. Gott der Vater wählte als Weg für alle seine Geschöpfe keinen geringeren als seinen Sohn Jesus Christus. Den hat der Vater gewählt. Sind wir da auch getröstet? Für alle. Und sitze, das Hebräische kann man in der Gegenwart und Vergangenheit lesen, und sitze als Haupt. Stimmt das auch für Christus? Sitzt er als Haupt? Wunderbar, über uns. Und throne wie ein König. Stimmt das auch bei Jesus? Oh ja, aber was war der Hiob alles? Unter der Kriegschar. Oh, unter der Kriegschar. Weiterlesen. Seltsame Kriegschar. Gleich wie einer der Trauernde tröstet. Was ist denn das für eine Kriegschar? Das ist genau die Kriegschar Jesu Christi. Wie Paulus seinem treuen, jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt, leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Was heißt das praktisch? Jeder normale Kriegsmann haut alles kurz und klein, was er in seiner Umgebung vor sich findet. Ne? Ein Kriegsmann Jesu Christi aber lässt sich von seiner ganzen Umgebung kurz und klein schlagen. Sind wir soweit? Dann erst sind wir echte Kriegsleute Jesu Christi. Um dann fähig zu sein, alle Trauernden zu trösten und alle Tränen abzuwischen. Halleluja. Amen. Von ganzem Herzen
danken wir dir, lieber Vater, im Namen Jesu für das, was wir heute Abend gehört haben. Du bist der Gott Israels und lässt dein Israel nicht fallen. Ganz im Gegenteil. Du hast die Augen offen über diesem Israel und du führst Israel und dein Fürst Michael, wie wir es gehört haben. Wir wissen, dass Israel und vor allem in Jerusalem schwere Tage erleben wird. Aber auch die Völkerwelt wird es erleben. Und wir danken dir, dass du dir Menschen gerufen hast, die in deinem Wort erfassen dürfen, was du vorhast in diesen Tagen. Dass wir wissen, dass du Israel so lenken willst, dass es zum Schluss dich sucht und dich finden wird. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du es einmal bist, der Israel führen wird. Und dass du es bist, der uns führt. Und dass der Heilige Geist uns führen will, gib, dass wir diesem Heiligen Geist Raum geben. Damit er uns in alle Wahrheit hineinführt und uns das Wort öffnet. Damit wir sehen, was du vorhast und was deinem Herzen vorgeht. Und du hast Gedanken des Friedens und das ist Wunderbare.
Ja.
Nicht, dass jetzt Krieg und Krieg sein muss. Das muss aber sein, weil die Welt sich nicht so verhält, wie du es möchtest. Aber wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist und dass du mit jedem einzelnen Menschen zum Ziele kommst. Dass du jeden siehst, auch der jetzt fällt auf dem Kriegsschauplatz. Dass du alle deine Feinde siehst. Und dass sich alles erbarmt, was auf dieser Welt ist und nicht zur Ruhe kommst, bis einmal alles unter den Füßen Jesu Christi ist. Dafür danken wir dir und freuen uns von ganzem Herzen, auch inmitten dieser schweren Zeit, dass du der Sieger bist über alle Götter und dass du einmal dem Gott und Vater, dem wir dienen dürfen, dem wir gehören dürfen, alles zur Verfügung stellst. Eine herrliche Aussicht. Lass es uns begreifen und lass uns wandeln in deinen Wegen und dich anbeten und dir in allem die Ehre geben. Amen.
Amen.
Weiteres Band leer.